Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Tin Fischer und für alle, die Tin Fischer nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Tin Fischer ist freier Journalist und spezialisiert auf Daten. Er ist einer der Köpfe hinter den Infografikseiten der Zeit und setzt sich kritisch mit Erhebung und Darstellung von Statistiken auseinander. Daneben arbeitet er auch für andere Zeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dem Magazin Neon, der Neuen Züricher Zeitung und viele weiteren Medien. Vor mir liegt ein Buch von ihm und es nennt sich Einer von 100 wird 100, so ziemlich alles, was man über das Leben wissen muss. Das ist das neue Buch von Tin Fischer und Mario Mensch. Ein Buch voller Statistiken über das Leben. Hallo Tin.
Hallo.
Tin, wie kommt man auf die Idee, ein Buch über Statistiken zu schreiben?
Das Buch hat tatsächlich mit dem Titel angefangen. Also ich bin tatsächlich irgendwann mal, ich habe wahnsinnig viel mit Statistiken zu tun. Also ich gucke jeden Tag irgendwie auf Zahlen. Hatte irgendwann einfach mal diese Lebenserwartungsstatistiken mir so durchgeguckt beim Statistischen Bundesamt und einfach mal geguckt. Ich versuche immer so Faustregeln abzuleiten, wenn ich irgendeinen Datensatz habe und habe da einfach mal so geguckt, wie viele Menschen von 100 Personen werden eigentlich 100 Jahre alt. Und bin dann irgendwie drauf gestoßen, dass es halt bei den Männern, quasi bei den Jungs, die heute geboren werden, wenn alles so weitergeht, wie es heute der Fall ist, die Medizin sozusagen im Hirn heute so stehen bleibt, dann wird einer von 100 100. Und daraus ist dann so der Titel entstanden und daraus dann auch die Idee, also man könnte eigentlich so ein ganzes Buch darüber machen, mit Statistiken über das Leben, die voll von solchen Zahlen sind.
Einer von 100 wird 100 ist aber im Grunde genommen auch schon einmal ein sehr plakativer Titel. Hast du bewusst jetzt einmal mit dem Titel begonnen, weil einfach, also mich hat dieser Titel auch angesprochen jetzt. Yeah. Deswegen habe ich auch zu diesem Buch gegriffen. Ist das bewusst jetzt einmal so quasi gewählt worden oder hast du gesagt, okay, daraus kannst du was machen?
Ich glaube, also wenn man so mit Datenjournalismus beginnt oder so wie ich irgendwie so begonnen habe, es ist schon etwas, was man das Leben an sich mal so einfach aufzuteilen in Phasen und Abschnitte. Und als jemand, der mit Datenjournalismus arbeitet, der macht das natürlich einfach mal so in Zahlen. Und also zu gucken, wann sind in welcher Lebensphase die Wahrscheinlichkeiten wofür am größten. Und einfach mal zu gucken, wie viele Jahre habe ich überhaupt auf der Erde zur Verfügung. Und das mal so zu Leben sozusagen mal einfach so in Zahlen zu quantifizieren, das war so der Ursprungsgedanke. Und klar, das muss man dann irgendwann mal so plakativ runterbrechen auf irgendwie eben so eine Faustregel, wie eben einer von 100 wird 100. Und das war dann so die Idee.
Gehen wir mal rein vielleicht so in deine tägliche Arbeit, wenn du dich mit Statistiken beschäftigst. Zum einen, ist es denn so von deinen Auftraggebern her oder den anderen Medien, dass die zu dir kommen jetzt und sagen, hör mal zu, Tin, hast du irgendeine interessante Statistik zu diesen und jenen Themen? Oder ist es so, dass eigentlich diese Zahlen, ich sage mal, irgendwie zu dir kommen, weil du natürlich auf das achtest jetzt einmal und jeden Tag begegnen dir in irgendwelchen Berichten dort und da Zahlen, wo du dir denkst, okay, da gehe ich jetzt einmal tiefer rein, weil dahinter könnte sich eine interessante Story verbergen. Wie muss ich mir das einmal vorstellen?
Also auf jeden Fall Zweiteres. Also ich bin jemand, der durch die Welt geht und immer nach Zahlen sich umguckt und vor allem nach Zahlen, die irgendwie vielleicht auch ein bisschen seltsam erscheinen. Und halt immer versucht, dahinter zu gucken. Also zu gucken, wie sind sie zustande gekommen, wer hat sie erhoben und halt eben möglicherweise, ob auch eine falsche Berechnung dahinter steht oder eine fragwürdige Berechnung. Und da beginnt natürlich dann sozusagen meine journalistische Arbeit. Und klar, einerseits mache ich viel einfach Infografiken. Das heißt, ich muss viel Zahlen beurteilen, bewerten, kontextualisieren, gucken, was ist sozusagen die beste Zahl, die einen Sachverhalt sauber darstellt. Aber mein journalistischer Instinkt ist natürlich dann geweckt, wenn ich sehe, oh, hier ist was nicht in Ordnung. Hier ist was vielleicht nicht ganz so sauber berechnet, wie es sein sollte. Und dann beginnt sozusagen meine, dann teilweise auch die investigative journalistische Arbeit, die ich auch mache, beginnt meistens damit, dass ich irgendeine Zahl, auf eine Zahl stoße, die irgendwie fishy ist.
Und was ist dann mitunter deine erste Quelle oder so etwas? Wo geht man dann als erstes rein? Ist es, bei vielen ist es heutzutage, wenn ich irgendetwas recherchieren will, ist es ja vielfach einmal Wikipedia. Wo gehst du denn als erstes rein?
Die Google-Bildersuche. Ich gebe immer ein Thema einfach in die Google-Bildersuche mit dem Wort, zusammen mit dem Wort Statistik ein. Das ist tatsächlich meine erste Anlaufquelle und es ist meistens, hilft einem das so auf, so die, auf die wichtigsten Grunddaten zu einem Thema zu stoßen. Ja, das ist mein Zaubertrick. Und dann beginnt es aber natürlich erst dann kompliziert zu werden. Aber die erste Anlaufstelle ist Google-Bildersuche.
Das ist einmal ein sehr wertvoller Tipp, weil auf die Idee bin ich eigentlich noch nicht so sehr gestoßen, jetzt einmal, dass ich in die Google-Bildersuche reingehe, nicht, um da etwas zu finden. Aber das ist schon einmal ein sehr, sehr guter Tipp. Danke dafür.
Also gerne.
Hilft mir vielleicht schon einmal ein bisschen weiter. Weil wir gerade bei Google sind, ich habe, glaube ich, auf Twitter oder so etwas ein Posting von dir gesehen, wo du Google Trends gepostet hast, dass speziell seit Pandemiebeginn jetzt einmal Suchanfragen um ein Vielfaches gestiegen wird. Habe ich das so richtig verstanden?
Also ich finde Google Trend großartig. Einfach als Tool, weil man halt sehen kann, wann irgendwie ein neues Thema aufkommt oder aufgekommen ist, einfach weil Leute danach suchen und weil es so ein wahnsinnig schnelles Feedback gibt. Also selbst bei Meinungsumfragen muss man ja öfters mal so ein paar Wochen warten, bis man irgendwie Resultate hat. Und bei Google Trends sieht man das halt sofort, was sozusagen in den Köpfen der Menschen vor sich geht. Und das war zu Beginn der Pandemie, fand ich das super spannend, einfach in diese Google Trends reinzugucken und zu gucken, was beschäftigt jetzt plötzlich die Leute. Also eben beispielsweise, dass Leute plötzlich begonnen haben, Haare schneiden auf YouTube zu suchen und dann halt zu verfolgen, wie lange suchen sie das. Und dann kaum war der Moment, als die Ankündigung war, dass die Friseursalons wieder aufmachen, bricht dieser Trend dann schon wieder ein. Die Leute wissen dann, okay, ich kann bald wieder zum Friseur, hören auf, das zu besuchen, kommt dann aber zurück dann mit den weiteren Lockdowns und so weiter. Und das war also für mich sozusagen für die während der Beginn der Pandemie war, fand ich das großartig, einfach zu sehen, was gerade in den Köpfen der Menschen vor sich geht. Und da haben wir dann auch eine ganze Infografikseite für die Zeit dafür dann gemacht. Genau.
Aber wenn ich das richtig gesehen habe in dem Posting, kann auch natürlich auch sein, dass ich mich irre, sind also aber die Suchanfragen auf Google höher geblieben als wie vor der Pandemie. Also ist es so, dass wir seit der Pandemie mehr auf Google suchen?
Da bin ich mir nicht sicher. Also man kann sozusagen immer nur einzelne Suchbegriffe abfragen. Also man kann immer nur gucken, ist ein bestimmter Begriff, welche Entwicklung hat der genommen, das Suchvolumen insgesamt zugenommen hat. Also es wird mich nicht überraschen, aber ich weiß es nicht.
Aber seit der Pandemie sind wir doch auch sehr stark von Zahlen getrieben jetzt einmal. Also
auf jeden
viele
Fall.
Von uns schauen auf die täglichen Zahlen jetzt denn alles. Ist es so, dass ich sage mal, auch die Welt der Statistik jetzt und der Zahlen sich seit der Pandemie stark geändert hat, aus deiner Sicht?
Also für uns, natürlich für Datenjournalisten, das ist, also ich meine, wir waren vorher schon gefragt, aber das hat sich nochmals krass verändert. Also dass wirklich halt jetzt plötzlich so Datenjournalisten in der Berichterstattung wirklich im Zentrum stehen und ihre Fähigkeiten und Skills gefragt sind, das hat so vorher noch nie gegeben. Und ich glaube auch, dass, und das finde ich eigentlich so einer der, sagen wir, positiven Nebenaspekten der Pandemie, ich glaube schon, dass die Fähigkeit des Publikums, der Leserinnen, der Leser, halt Statistiken zu lesen und auch so die Begrifflichkeiten, also die heute sehr viele Leute plötzlich beherrschen, die vorher nur irgendwie statistische Fachbegriffe waren. Allein so eine Frage wie, was ist exponentielles Wachstum? Also das ist plötzlich so in die Diskussion und so ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen. Und ich glaube, wir werden aus dieser Pandemie hervorgehen mit einem sehr viel besseren Verständnis dafür, was Statistik ist und wie man über Statistik spricht. Ja, also das sozusagen für mich als Datenjournalist war das schon sehr, sehr interessant zu beobachten, auf jeden Fall.
Jetzt gibt es eine ganze Menge Zahlen, aber diese Zahlen und diese Statistiken, die seit ein paar Monaten in Umlauf sind, die werden ja auch vielfach missbraucht, beziehungsweise bewusst von manchen Menschen ja auch falsch interpretiert und weitergegeben. Gibt es jetzt für dich so ein paar Blicke beziehungsweise ein paar Tipps, worauf man einfach mal achten soll, um zu vielleicht zu erfassen, okay, das kann jetzt stimmen oder na, da schaue ich doch lieber mal genauer nach?
Also ich glaube, letzten Endes bleibt einem doch nichts anderes übrig, als doch auch einfach auf Expertise zu vertrauen. Und halt eben auch, weil Zahlen sind immer schwierig zu interpretieren. Sozusagen, wir haben ja immer so diesen Anspruch, dass wir ein Diagramm sehen wollen, das uns jetzt zeigt, wie die Sache ist. Und natürlich kann das ein Diagramm alleine niemals leisten. Auch ein scheinbar sehr einfaches Diagramm ist immer sehr schwierig zu interpretieren. Also man braucht viel Expertise, um beispielsweise ein Thema wie Lebenserwartung, wie Übersterblichkeit korrekt und sauber zu interpretieren, weil einfach sehr, sehr, die Daten sehr komplex sind, weil das Phänomen dahinter sehr komplex ist. Und da bleibt mir schlussendlich dann aber doch halt als Laie sozusagen nichts anderes übrig, als halt auf Menschen zu hören, die die Expertise haben, die sich damit auseinandergesetzt haben, die sich vielleicht schon jahrelang damit auseinandergesetzt haben. Also ich glaube, bin so ein bisschen skeptisch, wenn es sozusagen um dieses, so gut es ist, dass wir als Laien sehr viel mehr über Statistik gelernt haben, müssen wir doch immer noch anerkennen, dass es Leute sehr, sehr viel mehr davon verstehen.
Gibt es für dich so eine Statistik, so die letzten Monate mal untergekommen ist, wo du dir selber gedacht hast, das kann doch nicht sein, das verstehe ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht, das ist so außergewöhnlich, fällt dir da spontan etwas ein?
Also meine große Recherchearbeit im letzten Jahr war, ich hatte zum Thema, ich hatte nicht zum Thema Corona recherchiert, sondern zum Thema Bäume pflanzen. Bäume pflanzen ist ja sehr, sehr populär geworden in den letzten Jahren. Und ich bin schon vor ein paar Jahren zufälligerweise auf eine Zahl gestoßen von einer Organisation, die vorgegeben hat, für das Pflanzen von Milliarden von Bäumen angestiftet zu haben. Und ich hatte damals diese Zahl gesehen und mir kam die einfach so ein bisschen hoch vor. Ich fand die so ein bisschen sonderbar und habe dann halt das gemacht, was ich immer mache. Ich habe mich dann hingesetzt und geguckt, woher kommt die Zahl, wie ist sie zustande gekommen, habe mir die Datenbank dahinter angeschaut, habe sofort gesehen, okay, das stimmt was nicht. Und daraus ist dann eine sehr große investigative Recherche geworden, die mich dann zusammen mit einer Kollegin, mit zwei Kolleginnen, dann schlussendlich fast ein Jahr lang daran gearbeitet, doch eine große Geschichte dann draus geworden. Aber es hat tatsächlich begonnen einfach mit einer Zahl, die mir komisch vorkam, wo ich dachte, das kann irgendwie nicht sein. Und dann ist eine sehr große Geschichte daraus entstanden.
Das heißt, die Zahl war schlichtweg einfach falsch, oder?
Ich glaube, man kann so sagen, dass die Zahl schlicht und einfach falsch war, ja. Oder
Wie hat dann die Organisation darauf reagiert?
Zuerst noch so ein bisschen, haben sie dann die Zahl noch versucht, noch ein bisschen zu korrigieren, aber auch nur so halb. Und irgendwann ist dann, also als wir dann die ganz große Geschichte dann dazu gemacht haben und alle auch festgestellt haben, dass noch sehr viel anderes da bei dieser Organisation nicht stimmt oder nicht stimmig war, dann kam natürlich dann, was das Übliche ist, also bestritten, dass sie Fehler gemacht hätten, am Schluss von Androhungen, von rechtlichen Konsequenzen und so weiter und so fort. Also ein bisschen, ja, das, womit man halt im Journalismus rechnen muss, für uns ohne Konsequenzen geblieben, weil unsere Geschichte halt korrekt war.
Jetzt ist es ja so, dass du ja nicht unbedingt, ich sage mal, Statistiken verfasst jetzt, sondern du recherchierst dann hinterher und interpretierst das Ganze mitunter. Aber wenn man das Buch ein bisschen durchblättert, dann ist man doch sehr verwundert darüber, warum es eigentlich zu dem Thema eine Statistik gibt und wen interessiert es. Also wenn ich dann denke, nicht, also ich habe das durchgeblättert, nicht, da fällt mir eine auf, welches Lebensmittel als Tattoo am beliebtesten sind. Und es, glaube ich, war es dann die Pizza? Also die Seite wird es nicht genau im Kopf, aber wen interessiert so eine Statistik denn überhaupt?
Mich auf jeden Fall. Das ist tatsächlich eine der wenigen, die ich, also das ist sozusagen eine Statistik, die ich selber erhoben habe. Also ich hatte damit angefangen, schon vor langer Zeit mit Instagram-Daten zu arbeiten. Das war tatsächlich auch so ein bisschen mein Einstieg in den Datenjournalismus, dass ich zusammen mit einem Programmierer, wir hatten damals ein Programm entwickelt, mit dem wir im großen Stil so Instagram-Daten absaugen konnten. Ist heute technisch nicht mehr möglich in den Dimensionen, aber früher war Instagram sehr viel offener. Man hatte da sehr viel Zugriff auf sehr viele Daten. Und da hatten wir, und für mich war das super spannend, weil man dann eben so Alltagsphänomene irgendwie beobachten konnte. So, wann und wo posten Leute Fotos mit Hashtag glücklich? In welchem Zusammenhang sozusagen sind Leute auf Instagram glücklich beispielsweise? Und man konnte dann eben auch quasi ein großes Datenset anlegen von Hashtag Tattoo und konnte dann sozusagen anhand der anderen Hashtags, die zusammen mit Hashtag Tattoo publiziert werden, sich einen Blick darüber verschaffen, welches so die häufigsten Tattoo-Motive zumindest auf Instagram sind, die gepostet werden. Aber möglicherweise korrespondiert das ja auch mit der Realität da draußen, wo man dann irgendwie erheben konnte, was sind eigentlich die häufigsten Tattoo-Motive. Und daraus haben wir dann nochmals irgendwie eine Untergruppe abgeleitet. Ich hatte dann irgendwie gesehen, es gibt öfters mal Leute, die sich halt Essen tätowieren. Und man denkt sich immer so, warum? Ja. Und man konnte dann so ein Subset davon ableiten, was eben sind die häufigsten Lebensmittel, die sich Leute tätowieren lassen. Was dann irgendwie, glaube ich, eben Pizza und Ananas und solche Dinge waren. Das dann ist natürlich reine Unterhaltung. Es ist lustig, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das beschrieben wird. Und sowas haben wir dann auch ins Buch reingepackt, zusammen aber auch mit den Altersgruppen, also in welchen Altersgruppen Leute am häufigsten heutzutage tätowiert sind. Halt auch, weil es ein großes Phänomen geworden ist in den letzten Jahren, also weil es das Tätowieren lassen stark zugenommen hat. Und so eine Geschichte kann man dann halt auch mit Daten einfach erzählen, wie beispielsweise solchen lustigen Daten. Aber ja. Die sind nicht wichtig, oder?
Interessiert dich das am Ende des Tages dann auch die Frage, warum sich Leute überhaupt Lebensmittel tätowieren lassen?
Ja, also ich bin jetzt nicht der dann Leute anschreibt mit einem Ananas-Tattoo und fragt, hey, warum hast du dir ein Ananas-Tattoo tätowieren lassen? Da bin ich dann, glaube ich, schon zu sehr Statistik-Nerd, dass mir einfach die Grafik gefällt. Aber klar, wenn es komplexere Themen sind oder wichtigere Themen sind, dann ist natürlich für mich als Journalist immer unheimlich wichtig, mit den Leuten zu sprechen, die eine Statistik erhoben haben oder die Teil einer Statistik sind, um halt auch wirklich zu verstehen, was war die Intention dahinter. Also es geht zum Schluss nichts darüber. Kann mit Zahlen vieles erheben, aber schlussendlich muss man halt auch dann auch zum Telefon greifen und nochmals mit den Leuten sprechen, telefonieren. Das gehört schon auch immer mit dazu.
Diese Daten, die du damals jetzt aus Instagram herausgezogen hast, hast du gerade gesagt, das funktioniert heutzutage nicht mehr so gut, aber es funktioniert noch immer, oder?
Also ich habe größtenteils damit aufgehört, weil einfach damals waren sozusagen diese APIs, die waren noch wenig restriktiv gehandhabt und es gab zwar so ein bisschen Sicherheitsmechanismen und Einschränkungen, aber die konnte man sehr leicht mit ein bisschen Programmierkenntnis umgehen. Und das ist sehr, sehr viel restriktiver geworden. Natürlich auch, weil sehr viele Firmen damit da Schindluder getrieben haben. Und natürlich, man konnte auch Daten in Massen abgreifen, wo man vielleicht heute sagen würde, okay, das geht vielleicht auch ein bisschen zu sehr in die Privatsphäre rein, dass man einfach so super präzise Geodaten abgreifen konnte. Aber damals war das möglich und wir haben damals viele tolle Infografiken machen können. Ja, heute ist es einfach respektiver geworden. Und deswegen auch nicht mehr in dem Stil möglich.
Welche große Rolle oder kleine Rolle spielt jetzt Social Media in deinem beruflichen Umfeld?
Also ich persönlich bin jetzt nicht der große, also für mich persönlich journalistisch ist es nicht so wichtig, also das Posten und so, aber natürlich hat das einen riesigen Einfluss, also vor allem auf die Themensetzung. Ich glaube, also ich komme auf sehr viele Themen natürlich, die ich einfach auf Twitter finde, auch weil man halt sehr spezifisch, eben ich das vorher angesprochen, beispielsweise zum Thema Aufforstung und Bäume pflanzen arbeite, da kann ich dann halt Leuten folgen auf Twitter, die irgendwie halt sich in Indien mit Baumpflanzungen beschäftigen. Die haben kein großes Publikum, aber die tauschen sich da aus. Und ich erfahre da super viel von einer ganz, ganz spezifischen Gruppe von Menschen, die vielleicht auch medial sonst gar nicht großartig vorkommen, habe ich irgendwie dadurch Zugang dazu, was die gerade beschäftigt, was für die gerade wichtig ist und was dann für mich auch für eine größere Geschichte halt dann relevant sein könnte. Also der Aspekt ist für mich eigentlich sozusagen der wichtigste in den sozialen Medien. diese ganz, den Zugang zu diesen ganz kleinen, ganz, ganz spezifischen Diskussionen zu haben, die irgendwo stattfinden.
Kurze Unterbrechung. Kennst du Claudia? Claudia von Enform? Claudia ist die Cloud-Telefonanlage von Enform und mit dieser kannst du deinen Kommunikationsprozess einfach und leicht digitalisieren und optimieren. Die Voice-over-IP-Anlage macht dich und dein Unternehmen räumlich unabhängig, sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Nutzung. Du, deine Mitarbeiter und Kollegen können die Bürofestnetznummer von überall aus nutzen, auch auf deinem Smartphone, Laptop oder wie gewohnt über das Tischtelefon. Homeoffice-Möglichkeiten und ein flexibler Arbeitsplatz stellen somit kein Problem mehr dar. Cloud-Telefonie ist ressourcenschonend und kostengünstig und durch die spezifischen Branchenlösungen von Enform kannst du deine Prozesse optimieren und effizienter arbeiten. Schau einfach einmal auf enform.com. Du findest den Link klarerweise auch in den Shownotes. Und nun geht's weiter im Interview. Gehen wir einfach noch mal ein bisschen rein in dein Buch. Ich habe da drinnen ja doch einige interessante Sachen denn auch gefunden und Statistiken. Beispielsweise auf Seite 28 beginnt das einmal mit Kinderspielzeug denn auch. Eine recht interessante Sache, weil seit Jahren bemühen wir uns ja dazu, dass wir Mädchen und Frauen mehr jetzt einmal in die Technik bringen, in die MINT-Fächer rein. Und es beginnt aber im Grunde genommen beim Spielzeugkatalog, glaube ich, ne, wenn ich das so richtig interpretiert habe. Da gibt es eine Statistik, welche Spielzeuge oder wie Spielzeuge mitunter denn auch beworben werden. Ganz recht interessant. Hast du das ein bisschen im Kopf noch?
Ja, mehr oder weniger. Ist auch eine Statistik, eine der, die wir tatsächlich selber ausgewertet haben. Also wo wir tatsächlich einen Spielzeugkatalog genommen haben, geguckt haben, was ist sozusagen in der für Jungs-Kategorie drin und in der für Mädchen-Kategorie drin. Genau, und dann war sehr auffällig, dass in dieser für Jungs-Kategorie einfach sehr, sehr viel mehr Spielzeug drin war, was irgendwie mit Berufen zu tun hatte und irgendwie mit später mal Geld verdienen zu tun hatte. Und bei den Mädchen halt nach wie vor immer noch sehr viel. Es ist einfach da halt sehr viele Dinge, die halt irgendwie mit Haushalt und Pflege und so weiter zu tun haben und Prinzessinnen und Puppen und Make-up und so weiter. Ja, und es ist natürlich ein Thema, was uns alle irgendwie beschäftigt momentan. Und das haben wir dann auf diese Art und Weise dann aufbereitet.
Aber das heißt, wir müssten eigentlich schon viel früher beginnen, nicht? Oder es steht ja auch drinnen, nicht? Also man versucht immer wieder an den Spielzeughersteller auch zu appellieren. Aber klarerweise, nicht? Die schauen auf ihr Business, auf ihre Zahlen, nicht? Was wird gut verkauft, nicht unbedingt, was wir vielleicht später mal brauchen, obwohl sie die eigenen Mitarbeiter in diesem Bereich ja genauso gut brauchen würden, oder?
Also Ich glaube, die sozusagen die interessante Gegenstatistik oder quasi die erweiterte Statistik, die wir noch drin haben, die kommt viel weiter hinten im Buch nochmal vor, ist die Frage der Patentanmeldungen. Da gibt es eine Auswertung davon, wie viele Patente heute von Frauen und wie viele von Männern angemeldet werden, heute noch. Also ganz aktuell. Und das ist irgendwie, was die Zahl war, ich glaube 95% oder 96% von Männern. Und hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie unsere Welt strukturiert ist, wie unsere Welt gestaltet ist, wenn sozusagen alles, was irgendwie entwickelt wird, technisch entwickelt wird, von Männern entwickelt wird. Und jetzt kann man immer zurückgehen, sozusagen Schritt für Schritt für Schritt. Woher kommt das? Dass sozusagen am ganz entgegengesetzten Ende haben wir diese Patentanmeldungen und auf der ganz anderen Seite haben wir irgendwie halt eben das Spielzeug, mit dem Fünfjährige oder Dreijährige schon zu spielen beginnen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es quasi anderes Spielzeug den Kindern in die Hände zu drücken dazu führen wird, dass irgendwann die Patentanmeldungen von Männern und Frauen 50-50 sein werden. Also das, glaube ich, wär völlig übertrieben. Aber wir haben irgendwo, es gibt eine ganz lange Kette von Dingen, die passieren im Laufe des Lebens, die irgendwie dazu führen, dass wir schlussendlich dann doch eben sehr, sehr viele Männer nach wie vor halt in Berufen tätig sind, technischen Berufen tätig sind. Und das kommt irgendwo her und natürlich kann das Spielzeug auch mit hineinspielen.
Interessant für mich war auch, beispielsweise habe ich entdeckt, auf Seite 68 ist das, glaube ich, wann wir was zum ersten Mal denn machen. Und da sind natürlich ganz interessante Zahlen so drinnen. Okay, die Ehe ist durchschnittlich bei Frauen mit 29 Jahren, bei Männern mit 31, Augenlider straffen bei 53 Jahren für die Frau, 57 bei Männern. Bei der Kreuzfahrt liegen beide so ziemlich aneinander bei 60 Jahren und den Nobelpreis gewinnt man, glaube ich, im Durchschnitt mit 67 Jahren. Da haben du und ich noch ein bisschen Zeit bis dorthin, um uns darauf vorzubereiten.
Es gibt aber auch eine Statistik, wann die Nobelpreisforschung beginnt und das ist normalerweise schon in den 20ern bzw. Anfang des 30ern. Also ich glaube, da haben wir es schon vielleicht verpasst.
Das heißt, richtig, nicht? Also der braucht wirklich sehr, sehr lange, bis er die Lorbeeren erntet, oder?
Auf den Nobelpreis muss man sehr, sehr lange warten. Natürlich auch, weil natürlich irgendwie auch Zeit braucht, um zu sehen, ob eine Idee tatsächlich so genial war, wie man vielleicht im ersten Moment dachte. Ich fand aber diese Statistik auch deswegen interessant, weil sie sozusagen zeigte, wann man sozusagen geistig auf der Höhe ist, sozusagen etwas vollkommen Innovatives hervorzubringen. Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, also warum oft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sozusagen Ende 20, Anfang 30 sozusagen diese bahnbrechenden Ideen haben. Nicht alle, aber genau, es hängt natürlich vielen Gründen zusammen, auch weil man sozusagen als junger Mensch eher in Fachbereiche vordringt, wo vielleicht gerade irgendwie neue, interessante Dinge anstehen und dadurch halt eben das dazu führt, dass man in diesen jungen Jahren die bahnbrechende Forschung hervorbringt und dann 30 Jahre später die Lorbeeren dafür vielleicht kassiert.
Jetzt habe ich doch in das Buch vor einigen Tagen schon reingeschaut oder vor 2-3 Wochen auch und zwischenzeitlich fällt mir natürlich das eine oder andere auf, was mir im Bereich von Marketing und Werbung begegnet, weil das klarerweise mein Gebiet ist. Und wenn ich so lese drinnen, okay, Augenlider straffen mit 53 oder 57, Kreuzfahrt mit 60, denkst du dir manchmal auch, liebe Marketeers da draußen, kennt ihr denn die Statistiken eigentlich nicht? Kennt ihr eure Zielgruppe denn nicht so genau? Warum begegnet mir diese Werbung jetzt, wo ich eigentlich aus der Statistik heraus ja wissen müsste, dass da die Zielgruppe ja gar nicht zu Hause ist?
Ich mache mir tatsächlich nicht so viel Gedanken also über Marketing-Themen. Ich glaube aber, dass, was man ja immer gucken muss, ist, wo ist der Altersdurchschnitt, aber wie breit ist quasi die Streuung? Und also das heißt, klar, viele machen im Schnitt dann mit, ich glaube, es waren 60 Jahre ihre erste Kreuzfahrt. Aber natürlich ist interessant zu gucken, wie kommt dieser Schnitt zustande und was sagt mir der Schnitt tatsächlich über die potenzielle Zielgruppe aus? Und da kann es ja dann durchaus sein, dass nichtsdestotrotz auch sehr viele Familien bei Kreuzfahrten unterwegs sind oder vielleicht jetzt irgendwie jemand sein Produkt in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln will. Also ich würde jetzt generell immer davor warnen, allein sich einen Durchschnitt anzugucken, sondern wichtig ist immer auch, sich die Streuung anzugucken, weil die sehr, sehr viel informativer sein kann oder in der Regel ist als ein Durchschnitt.
Wenn man schon manchmal vielleicht ein bisschen auf den Irrweg ist, auch im Bereich von Marketing, da zahlt sich vielleicht aus, die Seite 180, 181 zu lesen, denn da ist die Statistik drinnen vom Leben, erzählt nur, wer überlebt hat. Und du beschreibst da drinnen auch den Survivorship Bias. Ja, kannst du das nochmal kurz beschreiben?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein super wichtiges Thema, was man, glaube ich, oft übersieht. Und natürlich, wir haben ja immer die Tendenz, dass wir sozusagen Leuten auch zuhören, die erfolgreich waren im Leben oder halt noch drastischer formuliert, die in irgendeiner Art und Weise überlebt haben. Also wir erzählen eben die Leute über das Leben, die noch da sind. Aber diejenigen, die einem wirklich vielleicht was über das Leben erzählen können, sind eben möglicherweise die keinen Erfolg hatten oder drastischer eben, die gar nicht mehr da sind. Also wenn wir zum Beispiel über das Thema Lebenserwartung sprechen, ich finde das immer so schräg, wenn dann Interviews geführt werden mit Leuten, die jetzt über 100 sind und sie werden gefragt, was ist euer Geheimnis? Wie seid ihr über 100 geworden? Das ist nicht die interessante Frage. Das ist schon interessant und das ist schön und toll. Aber eigentlich ist die viel wichtigere Frage, warum sind Leute nur 60 geworden? Also eigentlich sind das die Leute, mit denen man ein Interview führen möchte, wenn man wissen will, wie wird man 100? Und nicht die Leute, die 100 geworden sind. Und dieses Problem haben wir in der Statistik sehr oft. Also beispielsweise auch, es gibt ja diese Zahlen über das Lebensglück und so, wir haben das auch im Buch mit abgebildet, dass quasi so ab Mitte 60, bis Mitte 60 das Lebensglück kontinuierlich abnimmt und dann mit irgendwie ungefähr 60 plötzlich wieder so ein bisschen zu steigen beginnt. Eigentlich eine sehr gute Botschaft für die Leute, in Rente gehen. Also schön, ich freue mich für die, dass die jetzt wieder glücklicher werden. Kann man vielleicht auch teilweise damit erklären, dass man so ein bisschen der Druck aus dem Leben raus ist, sich so ein bisschen zur Ruhe setzen kann. Aber ein Faktor ist halt eben auch, dass die Leute, die ab 60, 70 halt einfach noch überhaupt noch da sind, also die wir noch befragen können nach ihrem Lebensglück, sondern halt die, die so lange überlebt haben, die vielleicht auch deswegen so lange überlebt haben, weil sie vorher quasi ein gesundes und damit einhergehend auch ein glückliches Leben geführt haben. Also dass halt Leute glücklicher waren, aus welchen Gründen auch immer, halt länger überleben. Und dass wir dann sozusagen eine Verzerrung haben, dass die Leute dann auch irgendwie, die 70, 80 sind, halt einfach glücklich sind, überhaupt noch am Leben zu sein. Und das ist dann gar nicht sozusagen eine Frage vom Lebensglück in dem Sinne ist, was wieder zunimmt in der zweiten Lebenshälfte, sondern halt eben auch einfach eine statistische Verzerrung ist, weil wir immer mit Leuten sprechen oder Leute befragen, die halt noch da sind, die wir noch befragen können. Und genau, das Problem sehen wir, glaube ich, überall. Also ob wenn wir Biografien lesen von Menschen, die erfolgreich waren, wenn wir Speakern zuhören von Leuten, die von ihrem Erfolg erzählen, oder ob wir dann eine Statistik machen über eine ganze Bevölkerung. Das Problem ist immer das Gleiche, dass wir quasi diesen Survivorship Bias aufsetzen, also diesen Überlebensirrtum.
Obwohl du vorher gesagt hast, du deine Statistiken betrachtest du nicht aus Marketing-Gesichtspunkten vielleicht, aber wenn ich mir genau diese Statistik wieder überlege, ne, den Gesichtspunkt von Marketing beziehungsweise auch Unternehmensführung, würde ich doch meinen, man sollte genau diese Frage sich ja mitunter auch stellen, denn es gibt immer die Fragen zum Thema Kundenzufriedenheit und das alles, nicht? Und ich werde immer wieder kontaktiert und angerufen, ich sollte dieses und jenes bewerten, dort, wo ich schon Kunde bin. Aber ich werde nie kontaktiert, wieso bist du heute nicht Kunde geworden?
Ist wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen tatsächlich.
Ja, ist ein ähnliches Phänomen. Nicht? Also wieso frage ich nicht genau den oder achte auf den, der mit 60 gestorben ist, sondern der Fokus geht auf den, der 100 Jahre alt geworden ist, aber nicht auf den, der mit 60 gestorben ist. Und vielleicht sollte man sich im Unternehmen ja auch wirklich fragen, beziehungsweise öfter mal schauen, wieso ist denn der nicht Kunde geworden bei mir? Und nicht immer nur zu fragen, okay, du als Kunde, wie zufrieden bist du mit uns? Sondern frag doch einmal die, die nicht Kunde geworden sind.
Tatsächlich, ja. Also da berühren sich wahrscheinlich dann auch mein spezifisches Interesse für Statistik der Lebenserwartung mit dem dem Thema Marketing. Genau. Also aber ja, ich glaube, es ist ein sehr breit Problem, also dem wir wirklich, wenn man es mal so ein bisschen zu beobachten beginnt, einfach sehr, sehr oft begegnen.
Auf jeden Fall, weil du gerade vorher gesagt hast, also auch von Speakern oder so etwas, was man immer wieder hört, wir waren gerade bei den Leuten, die 100 geworden sind, und da habe ich noch eine interessante Statistik auch gefunden, was bereuen denn Menschen, und 26% der Menschen bereuen Dinge, die sie gemacht haben, und 46% der Menschen bereuen Dinge, die sie nicht gemacht haben.
Yeah.
Also wenn man das jetzt weiß, setzt du das auch persönlich um und sagst, okay, ich mache das jetzt einfach, weil ich weiß es ja schlichtweg besser, ich würde es später bereuen.
Ich glaube, man, also klar hat man manchmal Dinge dann so im Hinterkopf, oder wo man tatsächlich in der Statistik sieht und uns dann sie einem dann so der Anstoß sein kann, dann doch etwas vielleicht zu machen oder aufzuhören. Ich denke tatsächlich öfter an diese Statistik, klar, wenn man so Entscheidungen trifft, aber man hat natürlich auch einen inneren Schweinehund zu überwinden, und der ist manchmal stärker als, glaube ich, jede Statistik.
Lieber Tim, da waren einige sehr spannende Antworten mit dabei. Herzlichen Dank dafür. Liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr beispielsweise zu Weihnachten einen Büchergutschein erhalten habt, geschenkt bekommen habt, von wem auch immer, es gibt ein tolles Buch, das nennt sich Einer von 100 wird 100 von Tim Fischer. Also gerne diesen Gutschein einlösen für dieses Buch oder schreibt es einfach auf die Wunschliste für das nächste Ereignis. Lieber Tim, der Podcast nennt sich Think Digital Now. Unsere Zuhörer wollen natürlich auch immer etwas wissen über die digitale Welt unserer Gäste mitunter. Deswegen gibt es jetzt auch noch 2, 3 einfach persönliche Fragen, wie du mit der digitalen Welt denn umgehst. Ich habe gerade empfohlen, mitunter vielleicht das Buch zu kaufen. Aber du persönlich, wenn du ein Buch liest, liest du das eher jetzt einmal klassisch als Buchformat am Kindle oder eher Hörbuch? Wie ist dein Buchkonsum?
Gedruckt. Ich habe tatsächlich... Ich bin immer noch der tatsächlich auf Reisen also den Koffer mitnehmen muss, auch wenn die Hälfte davon Bücher sind, auch wenn ich sie dann ungelesen zurückschleppe. Ich weiß es nicht, warum. Kindle macht eigentlich sehr vieles in meiner Arbeit sehr viel einfacher, weil ich dann immer so die Stellen sehr schnell wieder raussuchen könnte. Aber trotzdem habe ich irgendwie ich muss irgendwie dieses Buch in der Hand halten. Ich muss riechen können und reinschreiben können und reinkritzeln können. Und ich komme nicht davon weg, so sehr ich auch mich mit Daten und Statistik und digitalen Dingen beschäftige.
Wenn du beim Bücherkonsum eher klassisch jetzt mal bist, beim gedruckten Buch, wie bist du ansonsten? Trifft man dich eher im Shopping Center oder beim Online-Shoppen?
Ich kaufe tatsächlich sehr gerne gebrauchte Bücher, weil ich es auch immer lustig finde, dass möglicherweise Leute vor mir noch reingekritzelt haben. Ich lebe in Berlin. Ich gebe, glaube ich, sehr, sehr viel Geld aus bei Dussmann, einem riesigen Bücherladen in Berlin-Mitte. Ich glaube, wenn man mich irgendwo in Berlin am ehesten trifft, dann tatsächlich irgendeinem der vielen Etagen bei Dussmann.
Verstehe. Stell dir mal vor, du würdest von mir 5.000 Euro bekommen mit der Option, dir entweder zu investieren in Lufthansa oder Airbnb. Also wenn man so sagen will, Old Economy and New Economy, wohin würdest du die 5.000 Euro geben?
Aber angesichts der Pandemie waren Lufthansa und Airbnb, glaube ich, ähnlich schlechte Geschäfte. Ich weiß es. Also, ich hätte keine Ahnung. Ich habe mir über sowas nie Gedanken gemacht.
Wann warst du das letzte Mal 3 Tage offline?
In den Bergen. Meine Familie hat noch von meinen Großeltern in so ein Ferienhaus irgendwo im Appenzellerland. Ohne so ein knapp Handyempfang, wenn man so das Handy so an einem Fenster so ausstreckt. Da bin ich noch ein paar Tage offline. Sehr gut.
Lieber Tin, herzlichen Dank für die spannenden Antworten zum Thema Zahlen und Statistiken. Denn auch waren einige interessante Zahlen mit dabei. Danke dafür.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Liebe Zuhörer, das war ein weiterer Podcast von Sync Digital Now. Nochmal der Tipp, einer von 100 wird 100. Sicherlich ein ganz interessantes Buch. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.